Alles sicherlich nicht, aber vielleicht ein bisschen was. Vielen Dank, liebe Claudia, für das Hineinnehmen in unser Thema. Ich habe es ja schon mal gesagt, wir haben eine wunderbare Jahreslosung. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und ich wollte mit euch ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen in meinen ersten Predigten in diesem Jahr und fragen, was heißt das denn, einen neuen Geist? Was für einen Geist denn legt er in euch? Und so habe ich im Januar eine Predigt gehalten über der Heilige Geist, deine Kraft. Heute also der Heilige Geist, deine Weisheit. Jetzt sind wir schon hineingenommen worden. Was ist Weisheit? Und auch ich bin froh, dass es nicht um Wissen geht. Wissen kann man sich aneignen. Entscheidend ist, dass Wissen im Zusammenhang gesehen werden muss. In welchem, also was es auswirkt. Ich komme gleich nochmal auf dein Zitat. Ich habe bei Leo Bigger eine schöne Geschichte gelesen gehabt. Da hat er erzählt, dass der Legende nach das Schachspiel ja aus Indien kommt. Und der dortige damalige König wollte den Mann ehren, der dieses Spiel erfunden hat, hat ihn auch gefunden. Und als er ihn gefunden hat, hat er ihm gesagt, ich möchte dich für deine wundervolle Erfindung belohnen. Ich bin reich und mächtig genug, sagt dieser König, dir auch den ausgefallensten Wunsch zu erfüllen. Sag mir nur, was du haben möchtest und du bekommst es von mir. Was meint ihr wohl, was er sich gewünscht hat? Das Schachspiel hat er erfunden. Vielleicht kennt es jemand von euch auch. Herr, sagte er, ich möchte auf dem ersten Quadrat des Schachbretts ein Reiskorn haben. Was, ein gewöhnliches Reiskorn? Der König traute sein Ohr nicht. Ja, Herr, ein Reiskorn auf dem ersten Feld. Zwei auf dem zweiten, vier auf dem dritten, acht auf dem vierten, 16 auf dem fünften, Punkt, 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 64 Felder. Und der König dachte, so eine blöde Bitte, war ganz enttäuscht, ja sogar fühlte sich nicht wertgeschätzt. Was der König nicht ahnte, ist, dass seine Mathematiker in große Schwierigkeiten gerieten. Die konnten das gar nicht am ersten Tag alles errechnen, was das denn bedeutet. Ich glaube, es hat 2 oder 3 Tage gedauert, bis man dem König sagte, dass er nicht fähig ist, diesen Wunsch zu erfüllen. Er konnte es nicht glauben. Aber er ließ sich sagen, ja, dass es eine gigantische Zahl ergibt, wenn man das dann hoch 64 nimmt. In Wirklichkeit hätte dieser Mann 18,45 Trillionen Weizenkörner bekommen. Das entspricht etwa der 1200-fachen weltweiten Weizenernte, die 2004 einging. Keine Ahnung, wie man das alles errechnet. Aber interessant fand ich Folgendes. Es geht um den Zusammenhang von Dingen, die man erkennt. Also nur eine Sache zu erkennen und sie zu verachten, ein Reiskorn, das kann jeder von uns. Aber dieser Gelehrte, der das Schachspiel erfunden hat, der hat den Zusammenhang erkannt. Und er wusste, was er da erbittet. Weisheit, das ist schon eine ganz besondere Gabe. Und nun, liebe Claudia, hast du darauf hingewiesen, das fand ich schön, das habe ich noch nie so gehört vom Anselm Grün, dass er sagt, weise ist derjenige, der tiefer gesehen hat. Also der Zusammenhänge nicht nur hier sieht mit dem normalen Kopf und Herz, sondern tiefer sieht. Und da denke ich an die heutige Losung. Die heutige Tageslosung heißt, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob er jemanden finde, der klug sei und nach Gott frage. Der neugierig sei, der weise ist, und nach Gott fragt, der also nicht nur alles von sich aus sieht, sondern der mal sagt, Gott, was ist denn eigentlich deine Sicht dazu und dazu und dazu? Das ist tiefer Zusammenhänge sehen. Also klug ist nach der Bibel, wenn ihr so wollt, ganz schlicht und ergreifend, wer die Sache von Gott her sieht, von dem, der es geschaffen hat, von dem, der weiß, was für einen Sinn er sich dahinter denkt. In diesem Sinne möchte ich euch einladen, ja, mit mir über Weisheit nachzudenken. Ich komme zu Alltagsbeispielen. Erlebt. Am Donnerstag war ich nach dem Pastorengebet wieder mal zum Blutplasma spenden. Wenn es geht, versuche ich das oft zu verbinden. Und da lag ich nun auf meiner Liege und wartete, bis so eine Angestellte kam, um die Vorbereitung für die Spende zu treffen. Und meistens hat man nur so 1-2 Minuten Zeit zu einem kurzen Gespräch. Ich hatte mich mit dieser Dame auch schon des Öfteren unterhalten. Sie wusste sogar, dass ich Pastor bin und fragte mich plötzlich so ganz unvermittelt: Und gibt's Neues? Was ist denn jetzt los? Meint sie das Buch, was ich gerade so auf meinem Bauch hatte? Oder wollte sie von mir wissen, was es bei mir Neues gab? Und gibt's Neues? Ich wusste nicht, wie sie es meint und fragte natürlich zurück: Was meinen Sie denn? Na, was gibt's Neues? Achtung, im Glauben. Wow, habe ich gedacht, na, das ist ja mal eine Frage. Was für eine Steilvorlage. Und ehrlich, ich habe mich richtig gefreut, weil ich wusste, Herr Jesus, jetzt kann ich und will ich auch was von dir sagen. Aber das musste jetzt ganz schnell gehen. Herr Jesus, was soll ich denn jetzt überhaupt sagen? Was gibt's Neues? Ich habe einfach so um Weisheit gebetet. Und mir fiel ein Vergleich ein. Das habe ich ihr dann ungefähr so gesagt. Sie wissen doch, in guten Beziehungen, zum Beispiel habe ich gesagt, zu meiner Frau ist es immer wichtig, im Gespräch zu bleiben. Das heißt, ja, ehrlich zu sagen, wie es mir geht und aufmerksam zu hören, wie geht's denn dir? Und wenn man sich so über das Neueste austauscht, ist man auf dem Laufenden. Und so bleibt die Beziehung, die man hat, lebendig. Und wissen Sie, was habe ich gesagt? Mit Gott ist es genau so. Gott freut sich, wenn wir mit ihm im Gespräch bleiben und ihm sagen, was uns gerade so bewegt. Da hat sie geguckt, es war gar nichts gesagt, dann gesagt. Und zum Schluss, ich glaube, heute habe ich was Neues gelernt. Ich weiß, dass sie mit ihrer Freundin wirklich mal in Gemeinde auch ging und fand das einfach interessant. Es ist für mich so ein Alltagsbeispiel, wo ich sage, klug ist, wer nach Gott fragt. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich antworten sollte und ich habe einfach gesagt, danke Gott, danke, dass ich das einfach so sagen konnte, was mir wichtig war. Klug ist, wer nach Gott fragt. Schaut, Gott freut sich und er sehnt sich. Wonach denn? Dass du und ich wirklich mit ihm im Gespräch sind. Dazu hat er uns doch geschaffen. Wir sind Gemeinschaftswesen. Und er will nicht nur, dass wir alles aus unserer Perspektive sehen, nur mit unserer Kraft machen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich fühle mich manchmal ja so richtig, hoch, das wäre doch gelacht, und denke, ich mache was mit links und dann geht's doch nicht so gut. Manchmal fühle ich mich auch schnell überfordert. Ich bin immer dann eigentlich nur bei mir. Drehe mich nur um mich und, wie soll ich sagen, lebe dann nur aus meinem Saft. Das ist es ja gerade. Es geht um eine tiefere Sicht, um eine tiefere Erkenntnis. Es geht darum, klug ist, wer nach Gott fragt. Hermann Betzel hat es mal so gesagt, Sünde ist, wenn ich immer nur auf mich reduziert bleibe. Also nicht nach Gott frage. Und ich glaube, darum geht's. Gott bemüht sich, uns ins Gespräch zu locken. Gott will, dass wir nach seiner Sicht der tieferen Beziehung fragen. Wie siehst du denn den? Wie siehst du denn die Situation, die mir da gerade so zu schaffen macht? Was meinst du denn dazu? Das ist Weisheit, von der ich heute reden möchte. Und dazu lädt uns der Geist Gottes ein. Wir müssen also nicht klug sein, sondern weise werden wir, wo wir die Dinge, die wir leben, erleben, auch über die wir uns ärgern, mit ihm teilen. Ich habe es euch schon mal gesagt, ich habe ein wunderschönes Geburtstagswort mal von jemandem bekommen, jetzt zum Geburtstag, Psalm 57,3. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Und ich habe gedacht, eigentlich will Gott mich nur locken, dass ich meine Sachen mit ihm teile. Denn er verspricht mir ja was Wunderbares. Ich werde zum guten Ende führen. Ich habe jetzt in einer englischen Übersetzung gelesen, dass man das auch so übersetzen kann. Der sich für mich einsetzt und mich belohnt. Wow. Habt ihr das gerne, wenn Gott sich für euch einsetzt? Klug und weise ist, wenn wir, ja, Gott fragen. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 16, auch ein sehr herausforderndes Wort. Haltet euch nicht selbst für klug. Ich habe mir so gedacht, Mensch, der Paulus war so ein ganz kluger. Also wirklich, wer solche Briefe schreiben kann wie Paulus, die auch Petrus zum Teil nicht verstanden hat, sagt er selbst in seinem zweiten Brief, dass er manches auch nicht versteht, was Paulus geschrieben hat, der muss klug sein. Aber könnte es sein, dass die Klugheit von Paulus dazu geführt hat, dass er Jesus nicht erkannt hat? Ich finde das interessant, dass gerade der kluge Paulus schreibt, haltet euch selbst, nicht für klug. Das heißt, um es nochmal mit Anselm Grün zu sagen, ja, schaut doch mal tiefer. Schaut zu Gott, lasst euch von Gott eine Perspektive geben. Ich glaube, wir Menschen halten uns gerne für klug. Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum es heute so viele Wissensquiz-Shows gibt. Ja, geht es auch um viel Klugheit. Interessant finde ich, dass die oft klug sind, die sich gut einschätzen können. Also nicht überschätzen, gut einschätzen. Vielleicht mal jemand anders um Rat fragen, das Publikum oder wie auch immer. Das ist gar nicht so einfach, sich selber richtig einzuschätzen. Schon am Anfang der biblischen Erzählung werden Adam und Eva vom Teufel womit geködert? Mit Klugheit. Da setzt der Teufel an. Ihr würdet dann sein wie Gott. Ihr würdet wissen, was gut und was böse ist. Wer möchte nicht klug sein? Und wir wissen alle, wohin diese teuflische Klugheit führt. Das Verrückte ist, das Ergebnis dieser menschlichen Klugheit ist Brudermord, ein Kapitel weiter. Dahin führt es den Menschen. Haltet euch selbst nicht für klug. Vielleicht müssen wir in dieser Welt unterscheiden zwischen der Klugheit, die uns der Teufel einreden will, was wir alles brauchen und gesehen haben müssen und kennen und also nichts dagegen, ja. Aber das ist so eine Klugheit, die gibt es auch. Und es gibt eine Klugheit, die schenkt uns der Heilige Geist, wo wir Dinge aus Gottes Perspektive sehen. Vielleicht würden wir das nie so sehen, wenn wir Gott nicht fragen würden. Klugheit kommt von Gott. Wohl dem, der sich von Gott was sagen lässt. Wohl dem, der Gott in das mit einbezieht. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, als mir mal bei einem Familienausflug die vielen Menschen einfach wirklich zu viel wurden. Und ich dachte, oh nee, ich will jetzt nach Hause. Und dann hat Gott mich erinnert und gesagt, sag mal, kannst du mir das nicht mal sagen, wie es dir geht? Und dann kam ich zu so einer öffentlichen Ausstellung, Flohmarkt am Rhein und sah nur ein kleines Schild, alles meine Handarbeit. Dachte, toll, was der da alles so machen kann, so ganz tolle Figuren im Schiff und so. Und ich ging weiter und plötzlich sagte mir Gott, schau mal, alles meine Handarbeit. Es war so eine Alltagssituation. Ich dachte, was ist das denn? Ich habe die Menschen, die mir alle zu viel waren, plötzlich ganz anders gesehen. Warum mache ich das so wenig? Warum beziehe ich Gott so wenig in meinen Alltag ein? Plötzlich eine tiefere Perspektive. Immer wenn ich mich in meiner Angst, meiner Freude, meinem Ärger, meinem Stolz, was auch immer, von Gott unterbrechen lasse, ich könnte auch sagen, von Gott neu ausrichten lasse, dann sehe ich vielleicht manches doch nochmal anders. Klug ist, wer sich selbst nicht für klug hält. Ich finde das sehr herausfordernd. Ein gutes Wort. Der Heilige Geist begabt uns mit Fähigkeiten, die wir gar nicht so in uns haben, aber die er uns schenkt. Von Josef heißt es einmal in der Bibel, wahrscheinlich war er ja nur einfacher Viehhirt, dass er von Gott befähigt wurde, über Ägypten zu herrschen. Übrigens erst nach seiner Leidensgeschichte. Der hat, glaube ich, da viel gelernt, viel zu Unrecht erlebt. Und Gott hat ihn geprägt und geformt in diesen, ja, Leidensjahren. Und dann heißt es in 1. Mose 41, 38, als sie beratschlagten, wer denn für diese Aufgabe, also die zukünftigen Hungerjahre und die zukünftigen Jahre des Überflusses, ernannt werden sollte, sagte der Pharao, wer könnte denn besser dafür geeignet sein als Josef? Denn er ist ein Mann, der ganz offensichtlich vom Geist Gottes erfüllt ist. Das ist der Schlüssel für Klugheit, dass wir dem Geist Gottes Raum geben. Und das Interessante ist, dann dass der Geist Gottes uns Fähigkeiten geben kann, die wir im Alltag brauchen. Martin Schleske erzählte mal, dass er bei seinem Geigenbau ja ein Projekt erfüllen musste und ganz viel Zeit verbraten hatte und jetzt nur noch ganz wenig Geld hatte und in kürzester Zeit irgendwie, wenn er weiterkommen wollte, ja, eine Idee haben musste. Und er kam nicht drauf. Er hat gesagt, ich habe einen zweistündigen Spaziergang gemacht und habe mit Gott gehadert oder gesprochen. Und er sagt, am Ende des Spaziergangs habe ich plötzlich Dinge gesehen, sodass ich schnell nach Hause gegangen bin, habe das alles aufgezeichnet. Und genau das führte ihn weiter. Später hat er dann seinen Seelsorger gefragt, warum habe ich denn Physik studiert? Warum habe ich denn, weiß ich was, alles gelernt, wenn ich doch nur beten brauche? Und dann sagte ihm sein Seelsorger, hör mal, hast du nicht Physik studiert? Glaubst du, dass du die Zeichnung verstanden hättest? Versteht ihr, Gott braucht sowohl das eine als das andere. Aber das Entscheidende ist, und das war mir so wichtig an seinem Beispiel, dass wir nach Gott fragen, dass wir ihn mit einbeziehen, wo wir vielleicht nicht weiterkommen, mit einem Menschen, vielleicht mit einer beruflichen Herausforderung, womit auch immer. Klug ist, wer nach Gott fragt. In 1. Korinther 12, Vers 8 heißt es, dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Dem anderen vielleicht auch ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Hochinteressant, durch den Geist wird gegeben, zum Beispiel ein Wort. Oft bindet sich der Geist an Gottes Wort und wohl dem, der sich von Gottes Wort prägen lässt, jeden Tag, der es gerne liest und der hört. Und trotzdem stellt sich jetzt die Frage, lasse ich mich wirklich prägen? Wenn das Wort, wenn der Geist mir vielleicht Ratschläge gibt, die verrückt klingen? Zufällig bin ich auf das Buch in der letzten Woche von Jörg Müller gestoßen. Der ist katholischer Priester und Psychotherapeut und er hat ein Buch geschrieben zum Thema Gott heilt auch dich. Und da schreibt er zum Beispiel Folgendes. Seitdem ich persönlich begriffen habe, dass Vergebung, Gebet für andere und Achtung, positives Reden über andere, die besten Methoden sind, Konflikte heil zu überstehen, kann ich jedem dieses christliche Konzept dringend ans Herz legen. Und jetzt wird er konkret. Versuchen Sie einmal einen Menschen, der Sie hinter Ihrem Rücken ständig schlecht macht und Bosheiten über Sie verbreitet, dadurch zu behandeln, indem Sie über ihn stets nur Gutes erzählen. Habt ihr? Jemand macht dich immer madig, immer schlecht und du erzählst jetzt plötzlich von genau diesem Menschen nur Gutes. Ehrlich gesagt, das geht schon gar nicht, oder? Das grenzt schon an ein Wunder, wenn man das könnte. Und ihr merkt, da kommt Gott ins Spiel. Jörg Müller sagt, wetten, dass der andere das erfährt. Wetten, dass er unsicher und allmählich sein dummes Geschwätz einstellen wird. Er bekennt von sich, diese Strategie habe ich schon oft ausprobiert und sie hat jedes Mal voll eingeschlagen. Tut Gutes denen, sagt die Schrift, die euch hassen. So, da haben wir das. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Und jetzt ist die Frage, höre ich auf so ein Wort der Weisheit? Oder sage ich, Quatsch, kann ich sowieso nicht? Oder bitte ich jetzt und sage, oh Gott, kannst du mir dazu helfen? Ich weiß genau, das schaffe ich nicht. Ich bin immer so verletzt und beleidigt, wenn der oder die was so sagt. Kannst du mir helfen, ihn mal aus deiner Sicht zu sehen? Martin Luther hat gesagt, man kann über jedem Menschen auch was Gutes finden. Fand ich toll, habe ich neulich so entdeckt. Was für ein Wort der Weisheit. Und da sind wir ja bei Jesus. Ihr wisst, wie oft man Jesus reinlegen wollte, schachmatt legen wollte. Da kam man zu ihm und wollte ihn reinlegen. Die Geschichte mit dem Steuerzahlen. Soll man jetzt Steuern zahlen oder nicht? Ein falsches Wort, so dachten die Leute. Und dann hat Jesus beim Volk verspielt. Wer zahlt schon gern Steuern? Und dann können wir ihn anklagen gegenüber den Römern. Und ihr wisst seine kluge Antwort. Zeigt mir eine römische Münze. Wessen Bild und Titel ist denn da drauf? Aha, Bild und Titel des Kaisers. Also, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und die andere legendäre Antwort kennt ihr alle, als man ihn dazu überreden wollte, ja, das Alte Testament zu übertreten, wo es ja ganz klar heißt, wenn jemand vom Ehebruch ertappt ist, soll er gesteinigt werden. Ihr wisst, was Jesus sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, okay, der fange jetzt an mit dem Steinigen. Was für eine Antwort. Niemand hat angefangen. Alle sind sie weggelaufen, von der Weisheit Gottes überzeugt. Weisheit. Wie bekomme ich Gottes Weisheit in meinen Alltag? Jakobus gibt uns einen wunderbaren Rat. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemand von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten. Und Gott wird sie ihm geben. Also, das ist so schlicht wie nur irgendwas, oder? Aber genau das ist es. Als ich mal Zeltmeister wurde, ich, gerade frisch von der Schule, ja, sollte 3 Zeltsommer lang mit so einem 500-Mann-Zelt, ihr kennt das ja hier, durch Deutschland tigern. Ich dachte, Herr, wie soll denn das gehen? Es ging. Ich habe es überlebt. Die Zelte standen. Oft der Zapfen, weiß ich was, abgebrochen. Aber ich habe immer Leute gefunden, die was konnten, was ich nicht konnte. Die haben es wieder zusammengeschweißt. Das Ding stand dann doch und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwie hat Gott Weisheit geschenkt. Und das hing immer damit zusammen, dass es andere gab, die mich ergänzt haben. Bei dem, was ich nicht konnte. Wenn es jemand von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott drum bitten. Und Gott wird sie ihm geben. Das ist der Knackpunkt. Auch in meinen Glaubenskrisen, der Knackpunkt. Wie oft habe ich manchmal nur Menschen gefragt? Wie oft habe ich manchmal einfach dann nur das getan, was ich dachte, jetzt ist das Richtige? Wie oft habe ich schlicht und greifend vergessen, Gott mit einzubeziehen? Die Bibel lehrt uns, wie wir weise werden und wie wir weise bleiben. 2 biblische Beispiele zum Abschluss. Wie wir weise werden. Ihr kennt alle, wahrscheinlich schon seit Kindertagen, die Geschichte von Salomo. Ich lese sie mal, trotzdem nochmal. 1. Könige 3, 7 bis 12. Da betet Salomo, Herr, mein Gott, nun hast du deinen Diener anstelle meines Vaters David zum König gemacht, also ihn selber. Und jetzt hört mal, wie berührend ehrlich Salomo betet. Ich bin im Grunde noch ein Kind, das nicht weiß, was es tun soll. Das war der Schlüssel, dass er total ehrlich gebetet hat. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll als König. Hier stehe ich inmitten deines auserwählten Volkes, das so groß ist, dass es niemand mehr zählen kann. Schenke deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regieren und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Und dem Herrn gefiel Salomos Bitte, und er freute sich, dass er ihn um Weisheit gebeten hatte, und sprach: Dies war deine Bitte und nicht ein langes Leben oder Reichtümer oder Tod für deine Feinde. Darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir sie besaß und keiner sie mehr besitzen wird. Und ihr wisst, Salomo war unglaublich klug. Wer seine Sprüche liest, der kann nur sagen, boah, was für weise Sprüche. Salomo war klug und fragte nach Gott. Man kann nur sagen, was für ein toller Anfang. Und man muss im gleichen Atemzug sagen, was für ein schreckliches Ende. Und das ist auch eine Warnung. Wenn Gott dir Weisheit schon geschenkt hat, wenn du schon Wunderschönes mit Gott erlebt hast, das ist kein Automatismus, dass es immer so weitergeht. Salomo verlor sein gehorsames Herz. Die Weisheit Gottes bleibt nicht automatisch. Zum Schluss hat Salomo eben nicht mehr auf Gott gehört, sondern auf seine Frauen. Und deswegen wurde Gott schrecklich zornig über Salomo, ja, und wandte sich von ihm. Ein tragisches Ende, das so gut anfing. Wie man weise bleibt, damit möchte ich schließen. Diese Geschichte, wie man weise bleibt, lesen wir immer meistens so in der Weihnachtsgeschichte. Da heißt es in Lukas 2, ab Vers 25, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und erwartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Trost Israels und der Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, wie hat er das gemacht? Dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. Und an diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Wie ist das passiert? Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben war, da war Simeon dort und er nahm das Kind auf seinen Arm. Er lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Jetzt kommt der Schlüsselsatz, wie du es versprochen hast. Da passieren so viele Wunder, so viele Unmöglichkeiten, dass man sagt, wie geht das? Keiner kann es erklären. Das sind tiefe, weise Zusammenhänge, das sind Wunder für mich, die hat nur Gottes Geist gewirkt. Und dieser Mann hat nicht aufgehört, im Gegensatz zu Salomo, auf dieses Wort zu hören und auch auf den Geist zu hören und sich von dem Geist leiten zu lassen. Und deswegen war der so weise, bis ins hohe Alter. Ich habe den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Kein Wunder, und wir doch auch, oder? Und dann sagte Simeon noch zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden. Das wird ihren Untergang bedeuten. Aber für viele andere Menschen wird er die höchste Freude sein. Was für eine Weisheit hatte dieser Mann. Und das alles, ja, weil der Geist Gottes ihm letztlich das geschenkt hat. So schlicht ist es. Mit anderen Worten, Simeon lebte sein Leben lang in einer schlichten, tiefen, anhaltenden Gemeinschaft mit Gott. Und genau das wünsche ich dir und mir. Genauso möchte ich mal alt werden und weise wie ein Simeon. Und das wünsche ich auch dir. Gottes Heilige Geist, deine Weisheit, er selber schenke es dir. Amen.